Ich freue mich, heute Morgen hier unter euch zu sein und habe ganz liebe Grüße von meiner Heimatgemeinde Leipzig-Jakobstraße mitgebracht. Die Gemeinde ist eine schöne Braut und ist schön. Und in ihr steckt eine Kraft, ein Potenzial und eine Dynamik. Und das ist ein Anliegen, das wir als AGB Christusforum Deutschland in diesem Jahr insbesondere auch in Gemeinden hineingeben wollen, den Blick dafür zu haben. Und ein besonderer Schwerpunkt dabei ist uns auch, dass neue Gemeinden gegründet werden. Wir haben darüber gesprochen, als wir in Marburg im April zusammen waren in der Jahresversammlung. Und es waren 8 verschiedene Gemeindegründungen dort mit ihren Ständen und haben davon berichtet, was sie vorhaben, was ihr Anliegen ist auf ihrem Herzen und wie sie Menschen erreichen wollen durch Gemeindegründung. Und wir in Leipzig, Jakobstraße, wir haben auch ein dickes Problem. Wir sind nämlich voll. Wir sind ungefähr 200 Mitglieder und ungefähr 100 Kinder unter 16 Jahren. Unsere Räume sind voll und als Gemeindeleitung haben wir überlegt, was können wir tun? Und der beste Weg, der uns dann vor Augen stand, war eine weitere neue Gemeinde zu gründen. Jetzt könnte man natürlich sagen, in Leipzig gibt's doch schon 30 Gemeinden. Ja, aber wenn man heute Morgen mal zusammen zählt und ich habe ungefähr einen Überblick über die Gemeinden, wie viele Personen in den Gottesdiensten der verschiedenen Gemeinden sind, kommt man, selbst wenn man die evangelische Kirche dazu rechnen wollte, nicht auf 5.000 Leute. Wir sind aber über 500.000, fast 600.000 Leute. Was machen die anderen 99,5% Einwohner von Leipzig heute Morgen und was machen die vielen Einwohner von Chemnitz heute Morgen, die nicht hier auf den leeren Stühlen sitzen, die hier noch da sind? Und darum geht es, Menschen zu erreichen. Darum wollen wir uns auch heute Morgen gedanklich bemühen und in diese Richtung denken, wie Menschen Jesus kennenlernen können. Ich möchte euch ganz herzlich auch einladen zur Seminarwoche. Ein paar Dinge habe ich dort vorne ausgelegt. Da geht es auch darum, die Gemeinde leidenschaftlich lieben, und der Professor Bernhard Ott von der Schule in Korntal wird da sein für Referaten. Der Marco Fedder wird ein Referat halten, Ernü und Katrin Notsch werden da sein. Und ich möchte auch nochmal hinweisen, ihr habt die Informationen über Burgstedt, was ja gar nicht mehr Burgstedt heißt. Also die Bibelschule Burgstedt gibt es nicht mehr. Der Verein hat sich umgenannt, heißt jetzt Christliches Bildungszentrum Erzgebirge mit seinem Sitz in Oelsnitz. Und wir sind sehr dankbar auch für die Entwicklungen, die sich dort tun und dass viele junge Leute auch jetzt schon wieder für den Herbstkurs angemeldet sind. Sie wollen anbauen, sie müssen anbauen, dafür fehlen noch 50.000 Euro, bis es losgehen kann. Und wem das irgendwie ein Anliegen auf dem Herzen ist, der kann dort auch weitere Informationen finden. Dann wollte ich noch einladen für den Ehetag in Dresden. Markus und Antje Scheller und das Beherz-Team führen einen Ehetag durch. Und selber, wenn man denkt, also an meiner Ehe gibt's eigentlich nichts mehr zu verbessern, der Herr segne euch zwei. Wenn ihr aber welche kennt, wo ihr denkt, das wäre eigentlich gut, mal so einen frischen Impuls zu bekommen, und das Thema im Oktober lautet, was glückliche Paare richtig machen, ist das eine gute Gelegenheit, auch befreundete Paare einzuladen und zu sagen, habt ihr nicht Lust, mit uns zusammen mal auf so einen Ehetag nach Dresden zu fahren? Wir nehmen euch gerne mit. In letzter Zeit ist diese Broschüre Leitlinie Liebesleben entstanden, auch von dem Beherz-Team, was eine Orientierungshilfe ist in diesen ganzen sexualethischen Fragen. Warum soll man nicht vor der Ehe miteinander schlafen? Wie ist das mit Scheidung? Wie ist das mit Partnerwahl? Wie komme ich zu einem guten Ehepartner und wie lange muss ich da rumprobieren? Hier sind gute Orientierungshilfen abgedruckt. Und das Letzte, worauf ich aufmerksam machen möchte, das ist ganz neu, diese Broschüre, einer ist euer Meister, ihr aber alle seid Brüder. Das ist ja der Kernvers unserer Bewegung, Matthäus 23, Vers 8, deswegen heißen wir ja Brüderbewegung. Einer ist euer Meister, ihr alle seid Brüder. Und in diesem Heft hat Reinhard Lorenz einmal aufgelistet die Anfänge der Brüderbewegung und wie dann die ersten Brüdergemeinden in Deutschland entstanden und dann der Weg weiter auch mit dem Zusammenschluss mit den Baptisten im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden und wie es zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden Christusforum Deutschland kam und wo wir dort heute stehen. Und ihr merkt schon, dass ich immer wieder mal dieses Wort Christusforum Deutschland reinbringe, was ein Namenszusatz ist. Wir möchten gerne den Fokus wieder auf den Christus legen. Einer ist euer Meister, der Christus, ihr aber alle seid Brüder. Und bislang war der Fokus mehr so auf den Brüdern. Wir sind die Brüder, wir sind auch weiterhin Brüder. Wir wollen aber den Fokus wieder stärker auf Christus legen, und der unser Meister ist. Und deswegen haben wir in der AGB jetzt diesen Namenszusatz Christusforum Deutschland. Und wer sich für die ganze Geschichte interessiert, einige von diesen Broschüren habe ich draußen ausgelegt. Ich möchte euch gerne erzählen von Tobias. Tobias Dorn ist ungefähr 30 Jahre alt, nicht in einem christlichen Umfeld aufgewachsen, aber auch nicht völlig ablehnend. Er hat in Leipzig eine Arbeitsstelle gehabt und wechselte seine Arbeitsstelle und sagte, bevor ich die Arbeitsstelle wechsle, muss ich unbedingt noch mit dem Stefan über den Glauben reden. Stefan war sein Arbeitskollege und er ist einer der Ältesten in unserer Gemeinde. Und er lebt sein Christsein am Arbeitsplatz so, dass andere Mitarbeiter sagen, ich muss unbedingt mit dem nochmal über seinen Glauben reden. Und das hat er dann gemacht, hat viele Fragen gehabt und Stefan hat ihm gesagt, weißt du, was das Beste ist? Wir fangen jetzt gerade mit so einem Alpha-Kurs an, komm doch einfach mal dahin, da kannst du all deine Fragen loswerden. Er kam zu dem Alpha-Kurs, es war eine kleine Gruppe, dort ungefähr 15 insgesamt und etliche, die noch nicht Jesus nachfolgten. Und er hat dort zum Glauben an Jesus gefunden. Er fuhr dann nach Süddeutschland, um sich die neue Arbeitsstelle anzugucken, hat in der Bibel gelesen im Zug und da ist ihm eine Stelle ganz besonders aufgefallen und er hat erzählt und sagt, es war, als hätte Jesus selber zu ihm gesprochen durch das, was er dort las und dort las er, komm und folge mir nach. Und dort im Zug hat er ein Gebet gesprochen, hat gesagt, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Das hat er erzählt, als er sich im letzten Jahr hat taufen lassen. Lasst euer Licht vor den Menschen leuchten, dass sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Geht hin zu Menschen. Macht sie zu Jüngern, indem ihr dieses tut, werdet ihr erleben, dass ich bei euch bin. Und in einem verdrehten und verkehrten Geschlecht, einer verkehrten Generation, sollen wir leuchten wie Himmelskörper in der Welt, indem wir das Wort des Lebens festhalten und weitergeben. Das ist das, was Jesus uns als Auftrag mitgegeben hat. Wir sind nicht in erster Linie dazu da, Gemeindehäuser zu füllen und einen festen Platz Sonntag für Sonntag einzunehmen. Das ist gut, wenn du einen festen Platz hast, den du Sonntags für Sonntag einnimmst, aber dafür sind wir nicht da, sondern wir sind da, um Menschen zugewandt zu sein mit Freundlichkeit und mit Interesse. Nun, manchen fällt das nicht so leicht Und sie haben irgendwie auch in gewisser Weise Angst davor, mit Menschen zu sprechen, die keine Christen sind. Was soll ich mit denen auch reden? Unser Hauptthema und unser Lieblingsthema ist ja Gemeinde. Wie es läuft, was nicht so gut läuft, wie der Gottesdienst ist, dass noch mehr Mitarbeiter in der Kinderarbeit fehlen, dass die Musik bei uns im Vergleich mit anderen ja ganz gut ist. Und wenn das alles wegfällt, und die technische Ausrüstung natürlich auch, und wenn das alles wegfällt als Gesprächsstoff, weil unser Gesprächspartner noch nie in der Gemeinde war und vielleicht in nächster Zeit auch nicht beabsichtigt, hierher zu kommen, ja, was sollen wir denn dann mit dem reden? Und wenn wir einmal schauen, über was hat Jesus denn mit Menschen geredet, die er eigentlich gar nicht kannte? Zum Beispiel über ihre Nähe zum Reich Gottes. Dem einen Mann sagt Jesus, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Oder über ihr Leben, ihre Sehnsüchte, die Frau, die mit dem Salböl ankam und das über die Füße von Jesus ausgekippt hat. Was für eine, welche Sehnsucht war in dieser Frau, dass sie motiviert war, so etwas zu tun? Über das, was in ihnen vorging, sich für das Leben von Menschen interessieren. Und ich würde gerne mit euch einmal kurz etwas nachdenken, und Predigten sind ja heute auch so ein bisschen interaktiv. Ich würde euch gerne fragen, ob ihr kurz einmal mitmacht, mitzudenken. Ihr könnt auf eurem Platz sitzen bleiben, niemand muss umhergehen. Aber euch dafür einmal öffnet. Ich würde euch gerne bitten, denk doch mal an eine Person, die du kennst und die dir auf dem Herzen liegt, die Jesus aber noch nicht kennt. Kannst du an eine Person denken, die dir auf dem Herzen liegt, die du kennst, die Jesus aber noch nicht kennt? Und jetzt überleg einmal, was ist die Lebenssituation dieser Person? Und wie ist sie zu dem geworden, was sie ist? Unser Sein ist ja unser Gewordensein. Ich bin so geworden, wie ich bin, und du bist auch so geworden, wie du bist. Und wie ist diese Person zu dem geworden, was sie ist? Was sind wichtige Themen in ihrem Leben? Und wonach sehnt sich diese Person? Was ist die Not ihres Lebens? Vielleicht Einsamkeit. Der Partner ist gestorben vor 2 Jahren, jetzt ist sie dort allein. Einsamkeit gibt es übrigens nicht nur bei alten Leuten. Auch junge Menschen können mitunter sehr einsam sein und verkriechen sich dann hinterm Bildschirm und denken, dass sie dort wenigstens beschäftigt sind. Was ist die Not ihres Lebens? Was in ihrem Leben würde uns echt einmal interessieren? Und was sind Schnittpunkte zu meinen Interessen und Neigungen? Hobbys oder Ähnliches oder Vorlieben für ein Urlaubsland. Sich für das Leben von Menschen interessieren. Auch wenn diese vielleicht nie Christ werden. Und unser Punkt ist ja der, wir würden gerne Bekehrungen sehen. Oh ja, sehr gern. Am liebsten hätten wir, dass die Fische einfach so ins Boot springen und dann hier hereinkommen in die Gemeinde und plötzlich da sind. Aber Fische haben nicht die Neigung, einfach so in ein Boot reinzuspringen. Und Jesus sagt auch nicht, guckt zu, wie Fische in das Boot springen, sondern wirf euer Netz nochmal auf der anderen Seite aus und ihr werdet einen großen Fang tun. Ich möchte euch erzählen von Mike. Mike kommt aus dem Erzgebirge und als Jugendlicher hat er Freunde gehabt, die ihn auf keine gute Bahn gebracht haben. Und er hat dann mit Drogen angefangen, er hat im Gefängnis gesessen, mehrere Entzüge gehabt, dann ist er nach Elbingerode gekommen und dort in der Therapie, das hat ihm schon geholfen, dort hat er von Jesus gehört und hat auch mal so angefangen zu beten, das war aber nicht nachhaltig, weil er es eigentlich noch nicht verstanden hatte. Die Decke war noch nicht weg von seinen Augen. Und dann kam er nach Leipzig und kam in die Gemeinde und hat dort Christen erlebt und miterlebt, wie man mit Jesus in einer Beziehung leben kann. Und dann hat er gesagt, er möchte das auch und hat sich zum Taufkurs angemeldet. Und bei dem ersten Taufseminar, was wir haben, wo wir darüber sprechen, was bedeutet Taufe eigentlich, ist es mir immer ein Anliegen, sehr deutlich zu machen, was Jesus getan hat für mich. Das tat ich für dich. Und was tust du für mich? Und ich habe von der Entscheidung gesprochen und habe gesagt, dass man diese Entscheidung immer wieder einmal festmachen muss in seinem Leben. Und dass, wenn ich nachher hier aus dem Jugendraum rausgehe, über unseren Gemeindehof und da hinten am Tor rausgehe, dass ich dann wieder sage, ja, Jesus, ich will mit dir leben. Und ich sage, wenn ihr das auch so machen wollt, könnt ihr das auch so machen. Und wir haben darüber gesprochen, was bedeutet die Taufe. Wir haben einander unsere Geschichte mit Jesus erzählt und dann war das Taufseminar zu Ende. Wir gingen raus, wir verabschiedeten uns und Mike ging die 3 Stufen aus dem Jugendraum raus in den Hof und ich hörte, wie er auf der Treppe sagte, ja, ich will. Und das war ein entscheidender Punkt. Er hat sich im September taufen lassen und er geht den Weg mit Jesus. Und so könnte ich euch viele Geschichten erzählen und ich möchte das auch ganz bewusst tun, weil jeder von uns hat eine bestimmte Geschichte mit Jesus. Deine Geschichte ist gut für bestimmte Leute und die Geschichte von jemand anders ist auch gut für bestimmte Leute. Wenn ich viele Bekehrungsgeschichten kenne, dann kann ich in verschiedenen Gesprächssituationen mal die Geschichte von dem erzählen und von dem erzählen und kann sagen, ich kenne da eine Frau, die hat eine ganz ähnliche Geschichte wie du. Kann ich dir das mal erzählen? Die hat das und das gemacht und dann kam das zustande und hat sie gesagt, das kann doch nicht sein. Und irgendwann hat sie angefangen, in der Bibel zu lesen und hat gemerkt, ich verstehe da überhaupt nichts von. Aber es gibt andere, die verstehen da was von und sich mit denen zu unterhalten, ist interessant. Und dann habe ich öfters mit dieser Person gesprochen und sie hat mich mal mitgenommen in eine Gemeinde. Und wenn du so etwas erzählst, kannst du Interesse bei anderen wecken. Deswegen würde ich gern einmal fragen, kennt ihr eure Geschichten untereinander? Von wie vielen Leuten aus der Gemeinde könntest du die Bekehrungsgeschichte erzählen? Was hat die Person dazu bewogen, sich Jesus hinzuwenden? Und wenn ihr nachher noch ein paar Minuten Zeit habt, nicht gleich alle raus müsst, dann fragt doch wenigstens mal deinen Nachbarn und sagt, deine Geschichte kenne ich eigentlich auch noch nicht. Wieso hast du dich eigentlich zu Jesus gewendet und in welcher Situation war das? Ich möchte mit euch lesen aus Lukas Kapitel 5, ab Vers 17, Lukas 5, 17 bis 26. Wie Menschen Jesus kennenlernen können. Lukas 5, Vers 17. Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, um zu heilen. Und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war. Und sie suchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen konnten, Wegen der Volksmenge stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Die Schriftgelehrten aber und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten: Wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann denn Sünden vergeben außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was überlegt ihr da in euren Herzen? Was ist denn leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und zugleich stand dieser vor ihnen auf, nahm, worauf er gelegen hatte, und ging in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle, und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen: Heute haben wir außergewöhnliche Dinge gesehen. Was mir an dieser Begebenheit, die wir alle sehr gut kennen, deutlich geworden ist, ist: Freunde sind gefragt. Das ist das Erste, was ich hier sehe. Freunde sind gefragt. Und hier sehen wir von den Männern, die den Gelähmten zu Jesus bringen. Stell dir einmal vor, dieser Mann hätte keine Freunde gehabt. Er war nicht in der Lage, alleine zu Jesus zu kommen. Das hätte er nicht geschafft. Er war gelähmt. Er konnte nicht von selber zu Jesus kommen. Es brauchte Freunde, die ihn hintragen zu Jesus und die sich überhaupt auch von der Not dieses Menschen beeindrucken lassen. Und da kommen wir ins Spiel. Was ist die Not des Lebens dieser Person, über die du gerade nachgedacht hast? Und wie stark beeinflusst dich das? Wie stark machst du diese Not zu deiner eigenen? Oder sagst du, na, ist ja sein Leben oder ist ja ihr Leben? Soll sie selber sehen, wie sie damit zurechtkommt? So haben die Freunde hier nicht gedacht. Soll er selber sehen, wie er damit zurechtkommt. Sondern was sie gedacht haben ist, der muss zu Jesus. Und dann haben sie angepackt und ihn gemeinsam zu Jesus gebracht. Wenn man ein paar Jahre zur Gemeinde gehört und jemand hat das mal ausgerechnet, wie das ist, wenn jemand neu zur Gemeinde kommt, dann hat er vielleicht so 14, 15 Freunde in seinem Freundeskreis. Wenn er dann 2 Jahre in der Gemeinde ist, dann hat er nur noch 8 in seinem Freundeskreis, nicht christliche Freunde. Und wenn jemand 10 Jahre in der Gemeinde ist, hat er fast keinen nicht christlichen Freund mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, ob das bei euch auch so ist. Aber sich für Menschen und ihr Leben zu interessieren, ein Freund für jemanden zu sein, ob der jetzt Christ ist oder nicht. Auch er und sie brauchen diese Menschenliebe und Freundlichkeit Gottes. Und sie brauchen Menschen, die sich für sie interessieren, für ihre Lebenslage, die sich interessieren für das, was in ihnen vorgeht, was sie beschäftigt, die mitleiden und die auch mit anpacken und helfen, wo sie können. Das ist das Zweite, was ich hier sehe. Teamarbeit ist gefragt. Menschen zu Jesus bringen geht als Team wesentlich leichter. Und ich bin überzeugt, dass etliche von euch für einzelne Menschen beten, seit Jahren beten und es tut sich gar nichts. Georg Müller, der ja zu Beginn unserer Bewegung eine sehr wichtige Person war, er hat seine Gebetserhörungen immer aufgeschrieben. Und er hatte ja ein Hilfswerk für Waisenkinder, 2000 Waisenkinder jeden Tag am Mittagstisch. Und er hatte sich vorgenommen, er bittet niemanden um Geld. Den einzigen, den er bittet, all das zu geben, was benötigt wird, ist sein himmlischer Vater. Und in dem Buch "Und der himmlische Vater ernährt sie doch" ist das alles wunderbar beschrieben. Er hat seine Gebetserhörungen immer aufgeschrieben. 53.000 Gebetserhörungen hat man in seinen Tagebüchern gefunden. Aber zwei Gebete wurden nicht erhört zu seinen Lebzeiten. Nämlich für zwei gute Freunde, für die er sein ganzes Leben lang gebetet hat, dass sie Christ werden. Sie sind nicht Christ geworden. Und der eine hat sich auf Georg Müllers Beerdigung bekehrt und der andere kurze Zeit später. Und es kann sein, dass etliche von euch seit langem für einen Menschen beten und da tut sich gar nichts. Und hier sehen wir, wie vier zusammenarbeiten, um einen Menschen zu Jesus zu bringen. Wäre das vorstellbar, das, was ihr gerade nachgedacht habt, über eine Person mit jemand anders zu teilen und zu sagen, diese Person liegt mir auf dem Herzen, ich möchte gerne, dass sie zu Jesus kommt, würdest du mit mir zusammen darum beten? Und wenn ihr vier sein könnt, die für eine Person beten und mitdenken und überlegen und das auf dem Herzen tragen, ist es umso besser. Dass ein Mensch die Umkehr schafft, wirkt Gottes Kraft. Aber dass ich, der mir diese Person besonders auf dem Herzen liegt, mit meinem Gebetsengagement für sie nicht eingehe und irgendwann auch das Interesse und mein Gebet verflacht. Dafür ist es gut, mehrere zu sein, uns gegenseitig zu stärken, unser Anliegen für Menschen nicht dem Gemeindeprogramm zu opfern und sich nur noch mit Dingen zu beschäftigen, die in der Gemeinde passieren. Das Dritte, was ich hier sehe, ist, originelle Ideen sind gefragt. Und das war ja wirklich eine originelle Idee, dort auf das Dach zu steigen. Und wenn es in Kapernaum war, könnte es vielleicht das Dach von Petrus gewesen sein, wer weiß. Jedenfalls haben sie überlegt, der Weg ging nicht, der Weg ging nicht, der Weg geht nicht. Welcher könnte denn gehen? Und dieses gemeinsame Überlegen, welcher Weg könnte denn gehen? Ja, wie können wir Dinge aus unserem eigenen Leben mit dieser Person teilen? Ja, was ist ihre Sehnsucht, ihre Leidenschaft, ihre Neigungen? Gibt es Sachen, die uns verbinden, wo wir in gleicher Weise interessiert sind? Und dann schauen, auf welchem Weg könnte dieser Person irgendwie es leicht fallen, mal auch Jesus kennenzulernen. Vielleicht der direkte Weg, vielleicht der indirekte Weg. Vielleicht, dass jemand merkt, ich kümmere mich um ihn. Jemand sagte mal, Menschen kümmern sich nicht um das, was wir sagen, bevor sie sehen, dass wir uns um sie kümmern. Und da ist was Wahres dran. Originelle Ideen sind gefragt. Wie können wir uns zusammentun? Mit wem könntest du zusammen beten, die Person teilen, die dir auf dem Herzen liegt, und zu sagen, würdest du mit mir um die Bekehrung dieses Menschen, Rettung dieses Menschen beten. Und das vierte, was ich hier sehe, in diesem Abschnitt, ist Glauben ist gefragt. Sie graben das Dach auf, war ein bisschen leichter wie hier, war kein Beton drin, und lassen diesen Menschen direkt vor Jesus runter. Ich bin überzeugt, dass da auch ein paar Dreckkrümel auch mitgekommen sind. Und vielleicht hat Jesus auch was abgekriegt, jedenfalls die Leute, die in der ersten Reihe saßen. Und da war dieser Mensch jetzt. Und man müsste doch eigentlich denken, Jesus schaut diesen Menschen an, sieht den Glauben in ihm und kümmert sich jetzt um diesen Menschen. Aber was lesen wir hier? Jesus schaut nach oben. Und als er ihren Glauben sah, spricht er zu dem Menschen, deine Sünden sind dir vergeben. Glauben ist gefragt. Der Glaube ist aber ein Nichtzweifeln an Dingen, die man nicht sieht, und ein Dingen, die man hofft, und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Gott kann so viele Situationen gebrauchen, um Menschen zum Nachdenken zu bringen. Gott kann die Lebenszeugnisse von anderen Leuten aus der Gemeinde, die du in einem Gespräch mal so erzählst, gebrauchen, um bei Menschen die Sehnsucht zu wecken, das möchte ich auch erleben. Ich habe euch vielleicht schon erzählt beim letzten Mal von dem Horst, der sich mit 88 Jahren bekehrt hat und der im Krankenhaus lag, und der Erhard aus unserer Gemeinde, 85 Jahre, lag auch im Krankenhaus, und die waren in einem Zimmer zu 5 alten Männern. Und unser Gemeinde, Erhard und noch ein anderer von der methodistischen Gemeinde, unterhielten sich über den Himmel. Und wie schön das ist, zu wissen, dass sie dort eines Tages sein werden und dass der Herr schon die Wohnung vorbereitet, und haben so vom Himmel geschwärmt. Und der Horst hat das gehört. Er musste es auch hören, weil die beiden nämlich nicht direkt nebeneinander lagen, sondern übereinander. Und in der Mitte lag der Horst, und er musste immer hören, wie die beiden über den Himmel redeten. Und irgendwann sagte er, du, wovon ihr da erzählt, das möchte ich auch erleben. Und unser Gemeindebruder hatte ihn mitgenommen in die Gemeinde zum Gottesdienst, und er hat sich auch taufen lassen und ist jetzt von seinen geistigen Leistungen her mit Dement etwas behaftet, kommt jeden Sonntag und sagt, die Gemeinde ist eine Gemeinschaft, wie ich sie mein ganzes Leben lang nicht erlebt habe. Und er ist dankbar für den Herrn und für die Freundschaft zu seinem inzwischen auch nicht mehr 85-jährigen Freund, der ihn zu Jesus geführt hat. Deswegen lasst uns nicht aufgeben, für Menschen zu beten. Selbst im hohen Alter kann nochmal eine Wende eintreten. Und lasst uns nicht aufhören, für Menschen zu glauben, dass Gott in ihrem Leben was tut. Ich denke da an Timmy. Timmy kommt aus einer Gemeindefamilie unserer Gemeinde. Aber irgendwann im Teenageralter hatte er keine Lust mehr, mitzugehen in die Gemeinde. Und er ist dann durch die Schule an Drogen gekommen, und er hat nicht nur selber Drogen genommen, sondern er hat die auch verkauft. Hat sich tätowieren lassen, und es war aussichtslos daran zu denken, dass er irgendwie nochmal in die Jugend kommt oder in die Gemeinde, weil er sich so entfernt hatte davon. Dann ist er unter die Räuber gefallen, buchstäblich bei einem Fußballspiel haben ein paar Hooligans ihn zusammengeschlagen, und nicht nur so ein bisschen, sondern richtig. Er war 2 Wochen im Krankenhaus, und es war unsicher, ob sie ihn überhaupt wieder hinkriegen. Und dort hat er dann seinen Vater gerufen und hat gesagt, kannst du für mich beten, dass ich am Leben bleibe? Und das war noch nicht der allerletzte Schritt für ihn. Er hat dann mit den Drogen weitergemacht, und war einmal so im Rausch, dass er sich das Leben nehmen wollte und war drauf und dran, sich aus dem Fenster zu stürzen. Und es gab noch eine andere brenzliche Situation und er erzählte jetzt, in meinem Leben mit 21 gab es schon wenigstens 3 Situationen, wo ich eigentlich hätte tot sein können. Und ich weiß, wovon Jesus mich gerettet hat. Er hat sich Jesus wieder hingewandt, er wurde im letzten Monat getauft und hat seine Geschichte mit Jesus erzählt. Und die Eltern haben geglaubt und gebetet. Und so können Menschen Jesus kennenlernen, indem sie Freunde haben. Für wen willst du ein Freund sein? Anteil nehmen, dich interessieren für seine Lebenssituation. Mag sein, dass die Person das gar nicht will. Kann aber sein, wenn du Interesse zeigst und Leute kümmern sich nicht um das, was wir sagen, bis sie sehen, dass wir uns um sie kümmern, könnte sein, dass dort das Interesse beidseitig wird. Und dann geht es darum, sich zusammenzutun zu einem Team und zu sagen, ich möchte gerne Anteil nehmen und dich unterstützen im Gebet für eine Person, die dir auf dem Herzen liegt. Wer liegt dir besonders auf dem Herzen? Und übrigens ist der Gottesdienst auch sehr geeignet dafür. Man kann auch sagen, wir treffen uns immer im Gottesdienst und nachher setzen wir uns noch zusammen, falten die Hände und beten für die Menschen, die uns ganz besonders auf dem Herzen liegen und für Begegnungen, die wir vielleicht in der kommenden Woche haben. Und dann sind originelle Ideen gefragt. Vor allen Dingen ist aber der Glaube gefragt. Der Glaube in die Macht Jesu, dass er Menschen verändern kann. Amen.